Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Überlebende und Helfer kämpfen verzweifelt gegen die Schlammmassen und gegen die Zeit. Denn drei Tage nach der Sturzflut im Himalaya werden noch fast 3000 Menschen vermisst. Die Zahl der Todesopfer in Nepal ist auf mindestens 670 gestiegen. Die chinesischen Behörden melden 7 Tote in der autonomen Region Tibet. Und es drohen nach wie vor neue Fluten, weil sich hinter Geröllmassen Seen aufgestaut haben.
Ein Land zwischen Trauer und Hoffnung. Die Zahl der Vermissten steigt täglich weiter, die der Toten auch. Und während die einen schon traurige Gewissheit haben, hoffen die anderen weiter. Wir haben in Krankenhäusern und in allen veröffentlichten Listen nachgesehen, meine Brüder aber nirgendwo gefunden. Am dritten Tag nach der verheerenden Sturzflut gehen die Rettungsarbeiten in Nepal weiter. Doch immer öfter werden sie, wie auf tibetischer Seite auch, zu Bergungsarbeiten. Und die Gefahr weiterer Flutwellen ist nicht gebannt. Jenseits der Grenze staut sich immer wieder Wasser. Die Flusssysteme und die flussabwärts bestehenden Hochwasserrisiken werden kontinuierlich überwacht. Unsere Systeme sind in höchster Alarmbereitschaft für weitere Flutgefahren. Die Folgen der Zerstörung erschüttern das Land, wie ein Tsunami, der aus den Bergen kam. Wer überlebt hat, steht vor dem Nichts. Nepal ist die Energie geraubt worden, im wahrsten Sinne. 11 Wasserkraftwerke wurden zerstört. Mehr als 900 ihrer Arbeiter werden vermisst, viele beim Tunnelbau verschüttet. Krankenhäuser werden immer öfter zu Leichenhallen. Wir haben all die Orte aufgesucht, in die Leichen gebracht werden. Wir haben dort niemanden gefunden. Wir werden morgen weitersuchen. Manchmal zahlt sich Hoffnung aus. Unter Trümmern und Schlamm wurde dieses Mädchen gefunden, lebend. Dennoch, die Zeit, Überlebende zu finden, geht langsam zu Ende.
Und Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die deutsche Aktion, die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD Flut Nepal. Kontonummer DE 53 200 400 600 200 400 600. Es ist eine der bislang verheerendsten Attacken in der Region Kiew in diesem Jahr. Bei einem russischen Angriff auf ein Munitionslager sind mindestens 37 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Nach ukrainischen Angaben wurden benachbarte Wohnhäuser und ein Heim für Senioren und Menschen mit Behinderung beschädigt. Eigentlich ist es verboten, Munition in der Nähe von Häusern oder Wohnungen zu lagern. Daher wurde ein Strafverfahren wegen dienstlicher Fahrlässigkeit eingeleitet. Ein Inselstaat im Atlantik, geprägt von Vulkanen, wohlhabend dank Fischerei und Tourismus. Island ist stolz auf seine Unabhängigkeit. Und genau die sieht die isländische Regierung aber in Gefahr. Nicht zuletzt, weil US-Präsident Trump das benachbarte Grönland unter seine Kontrolle bringen möchte. Und so rückt ein möglicher Beitritt Islands zur Europäischen Union wieder in den Fokus. In den 2010er Jahren waren die Verhandlungen abgebrochen worden. Heute stimmen die Isländer ab, ob die Gespräche mit der EU wieder aufgenommen werden sollen.
Sie hofft auf ein Ja zu neuen Verhandlungen mit der EU. Islands Ministerpräsidentin gibt am Mittag in Reykjavik ihre Stimme ab. Das Referendum, für sie unabhängig vom Ausgang, ein Erfolg. Es hat Diskussionen über die EU, Islands Platz in der Welt und unsere geopolitische Lage angeregt. Egal was rauskommt, ich werde mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ob es ein Ja oder ein Nein zu neuen Beitrittsverhandlungen wird, völlig offen. Denn die Meinungen im Land sind gespalten. Es war ein harter Wahlkampf. Ich bin total aufgeregt, was rauskommt. Ich hoffe auf ein Ja. Ich finde, dass wir nicht in die EU gehen sollten. Wir können diese Sachen selber machen. Wir arbeiten hier damit, Fisch zu fangen. Darüber wollen wir selbst die Kontrolle behalten. Wir wollen nicht, dass in Europa für uns entschieden wird. So wie dieser Fischer sehen das viele in Island, vor allem in den kleinen Fischerorten fern der Hauptstadt. Die Kontrolle über die Fischerei zu behalten, ist für viele eine rote Linie. Dann geht es um die Landwirtschaft und die Frage, wie Island in die gemeinsame Agrarpolitik eingebunden würde. Und der Euro ist ein großer Faktor. Die Befürworter sind für dessen Einführung. Sie hoffen, so die hohen Zinsen und die Inflation in den Griff zu bekommen. Das Ergebnis des Referendums dürfte morgen früh feststehen.
Die USA haben eine Vereinbarung mit Venezuela geschlossen, die ihnen Zugriff auf einen Großteil der Ölvorkommen sichert. Präsident Trump feierte die Einigung als Deal, der die Benzinpreise sinken lassen werde. Sie sind durch den Krieg gegen Iran gestiegen. Trump nannte aber keine Einzelheiten zu dem Vertrag. Fragen wir nach bei unserer Korrespondentin Sandra Razzo in Washington. Was ist über das geplante Abkommen bekannt?
Donald Trump bezeichnet das Abkommen schon als den größten Öldeal der Weltgeschichte. Die Amerikaner wollen damit mehr als 65 Milliarden Barrel Ölreserven unter ihre Kontrolle bringen. Das Ganze soll 100 Jahre lang anhalten. Schon jetzt sind die USA ja der größte Ölproduzent weltweit. Aber nun steigt die Menge des verfügbaren Öls damit auf das Doppelte. Allerdings gibt es noch viele rechtliche Fragen, denn die Verfassung Venezuela besagt ja, dass die Ölreserven öffentliches Eigentum sind. Und es bleibt die Frage, ob die Übergangsregierung Venezuelas ein solches Abkommen überhaupt hätte abschließen dürfen.
Was versprechen sich Venezuela und die USA davon? Wer profitiert davon?
Venezuela steht extrem unter Druck und ist natürlich auf das Wohlwollen der Amerikaner angewiesen, denn das Land liegt wirtschaftlich und politisch am Boden. Die Ölindustrie ist marode und deswegen beeilte sich die Übergangspräsidentin zu sagen, dieses Abkommen sei historisch. Man erhofft sich Einnahmen und Investitionen in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar, Einnahmen, die das Land dringend braucht. Und Donald Trump auf der anderen Seite, er möchte innenpolitisch das Signal senden, wir kümmern uns um niedrige Energiepreise, gerade jetzt vor den wichtigen Zwischenwahlen im November. Und wir sorgen dafür, dass die Benzinpreise sinken. Und als geopolitisches Signal auch Richtung Russland und China, auch das ist wichtig. Da sagt man, Venezuela, das ist unser Hinterhof. Und da halten sich andere bitte schön raus.
Sandra Razzo in Washington, vielen Dank. Wir blicken jetzt auf die Reformdebatte in Deutschland. Bundesarbeitsministerin Baas hat die Diskussion über eine Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag wieder aufgenommen. Der Funke Mediengruppe sagte Baas, sie sei zwar koalitionstreu, man sollte sich aber schon noch mal fragen, ob die Maßnahme sinnvoll sei. Außerdem verwies die SPD-Co-Chefin darauf, dass die Attestpflicht an eine Termingarantie bei Ärzten gekoppelt sei. Dafür müsse Gesundheitsminister Lindemann nun erst Vorschläge machen. Über mehr Jugendschutz in Social-Media-Apps wie Instagram wird in Deutschland und der EU seit längerem diskutiert. Die EU-Kommission hat den US-Mutterkonzern Meta jetzt aufgefordert, in Europa den gleichen Schutz zu gewährleisten wie in den USA. Dort hat Meta sich in einem Vergleich verpflichtet, die Nutzung für Kinder und Jugendliche zeitlich zu begrenzen. So sollen Suchtgefahren abgemildert werden.
Guten Morgen. U9-Untersuchung für den 5-jährigen Levi. Es geht um Koordination, Wachstumssprache, aber auch um Medienkonsum.
Eine Frage habe ich noch an dich. Wie viel darfst du Fernsehen gucken zu Hause?
Nur abends.
Und nur eine halbe Stunde. Bei Jugendlichen erleben sie in dieser Hamburger Praxis ganz andere Bildschirmzeiten.
Ich hatte gestern einen, der 5 Stunden Computer spielt und danach noch 6 Stunden Bildschirmzeit vorzuweisen hatte. Der war selber ein bisschen erschrocken.
Apps von Meta seien daran mit Schuld. Nach dem milliardenschweren Vergleich mit mehreren US-Bundesstaaten will der Konzern nun den Jugendschutz verbessern. Unter anderem mit Zeitlimits und Nachtsperren, aber vorerst nur in den USA.
Da haben wir jetzt tatsächlich ein höheres Schutzniveau in den USA, als wir das in Europa haben. Und das ist zugegebenermaßen für Europa, für die Europäische Union noch einigermaßen beschämend.
Die Bundesfamilienministerin drängt nun darauf, dass auch die EU Konzerne wie Meta zu mehr Jugendschutz zwingt.
diese Verantwortung auch durchzusetzen, und zwar wirksam durchzusetzen, das ist die Aufgabe der europäischen Regulierung. Und muss auch Inhalt der neuen Jugendschutzvorschriften auf europäischer Ebene sein.
Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok gelten für viele Ärzte längst als Gesundheitsrisiko.
Für mich hat das fast den gleichen Stellenwert wie Tabakwaren oder Alkohol. Einem 10-jährigen Kind würde ich kein Bier in die Hand drücken. Und ich finde auch, ein 10-jähriges Kind sollte noch kein Smartphone mit unbegrenztem Internetzugang haben.
Und wenn, dann nur mit einem strengeren Jugendschutz. Auch in der EU.
Grundspeng und Kavum. Heute vor 75 Jahren kam in Deutschland das erste Mickey-Maus-Heft auf den Markt. Für 75 Pfennige gab es bunte Geschichten von Mäusen und Enten, die sich über Sprechblasen miteinander unterhalten. Anfangs belächelt, entwickelte sich bald ein echter Hype um die Comichefte, auch dank der fantasievollen, lautmalerischen Sprache. Manche Hefte erreichten eine Auflage von bis zu 1 Million Exemplaren. Wir kommen zum Sport und zu einem Traumstart für die SV Elversberg in ihre erste Bundesliga-Saison. Der Aufsteiger aus dem Saarland holte mit einem 3:2-Sieg gegen Leverkusen die ersten 3 Punkte in Liga 1 überhaupt.
Elversbergs Trainer Wagner hatte den Aufstieg in Liga 1 mit der Mondlandung verglichen und sein Team macht heute weiter, wo es in der zweiten Liga aufgehört hatte. 8. Minute, Petkovs Schuss noch leicht abgefälscht, die SVE steht schon früh auf 1:0. Nur 15 Sekunden später Fehler Tabsoba, Elversbergs Rekordtransfer Kempel mit dem 2:0. Der Aufsteiger überrollt die Werkself in der Anfangsphase. Die Gäste sind nur nach Standards gefährlich. Zur Pause führen die Saarländer mit 2:0. Und 28 Sekunden nach Wiederanpfiff gelingt Mokwa auch noch das 3:0. Leverkusen droht ein Debakel. In der 77. Minute dann ein konstruktiver Angriff der Gäste. Schick per Hacke zum 3:1. In der Schlussphase dominiert die Werkself. Boniface an die Latte, Kofane nur noch 3:2. Zu mehr reicht es aber nicht mehr. Elversberg mit einem beeindruckenden Debüt in der Bundesliga.
Hand drauf auf ein spektakuläres 3:3. Unions neuer Trainer Mauro Lustrinelli rechts und der neue alte Coach der Eintracht, Adi Hütter, sehen ein richtig gutes Spiel. Die Berliner in Rot, Emanuel Latelat, köpft 1:1:0 in der 3. Minute. Auf der anderen Seite nur 7 Minuten später ebenfalls eine Ecke, Younes Ebnotalib, der Ausgleich, das 1:1. Die Fans glücklich und Younes Ebnotalib, der bleibt auch in der nächsten Szene hellwach. Klaut Leopold Querfeld die Kugel direkt nach Wiederanstoß. Matteo Rapp, Unions Keeper, noch dran, der Ball trotzdem drin. Das 1:2. Eigentlich müsste das Eis direkt schmelzen, denn es geht heiß weiter. 67. Minute, wer macht's? Natürlich Ebnotalib. Dreierpack zum Auftakt, das gelang im Eintracht-Trikot zuletzt Bernd Nickel 1977. Aber die Berliner geben nicht auf. Querfeld macht seinen Fehler aus der ersten Hälfte wieder gut. Nur noch 2:3. Und der eingewechselte Tim Skarke holt dann noch die Hacke raus. Wunderschön zum 3:3. Was für ein Match.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Leipzig-Gladbach 3:0, Mainz-Paderborn 0:0, Köln-Hoffenheim 3:2. Im Spiel Dortmund gegen Hamburg steht es kurz vor dem Ende 2:0. Gestern siegte München im Auftaktspiel 5:1 gegen Stuttgart. Morgen spielt noch Freiburg gegen Bremen und Augsburg empfängt Schalke. Deutschland steht im Endspiel der Hockey-Weltmeisterschaft nach einem 2:1 im Halbfinale gegen Argentinien. Morgen geht es gegen Spanien um den Titel.
Bundestrainer André Henning hat es mit seinem Team tatsächlich schon wieder geschafft. Das WM-Gold zum Greifen nah. Die erste Hälfte bleibt torlos, dann aber die stärkste Phase der Deutschen, weigernd Weltklasse. Deutschland führt mit 1:0, 33. Minute mit der hohen Rückhand den hoppelnden Ball zu kontrollieren. So stark. Das letzte Viertel, Argentinien gleicht nochmal aus, das 1:1 von Domene. 8 Minuten später, die Deutschen aber unbeeindruckt, das 2:1 in der 54. Minute, Kaufmann, der Torschütze. Der Traum von der Titelverteidigung lebt weiter. Sonntag gegen Spanien.
Und wir beschließen die Sendung mit Bildern von der Kitesurf-WM auf Sylt, wo in diesen Tagen spektakulärer Sport vor spektakulärer Kulisse geboten wird. Und damit zu den Wetteraussichten für morgen, Sonntag, den 30. August.
Das kleine Tief, das entlang der Nordseeküste Kurs auf Südschweden nimmt, sorgt morgen bei uns für starke bis stürmische Böen. In der Nacht regnet es im Nordwesten mitunter auch mal kräftiger. Von Westen lockert es zunehmend auf. Am Tag im Südosten 7 bis 11 Sonnenstunden. In der Nordwesthälfte wechselhaftes Wetter mit einigen Schauern und einzelnen Gewittern. In der Nacht 18 bis 14 Grad, im Bayerischen Wald bis 10 Grad. Am Tag 20 Grad auf Föhr, 29 Grad am Oberrhein. Auch am Montag spielt der Wind vielerorts eine Rolle. Im Süden und Südosten wird es etwas wolkiger. Schauer und Gewitter vor allem im Norden und Westen. Wechselhaftes Wetter am Dienstag im Norden, sonst neben Wolken länger Sonne. Ähnliches Wetter am Mittwoch.
In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um 21.45 Uhr geht es um das Ölabkommen zwischen den USA und Venezuela. Welche Seite profitiert? Außerdem Abnehmpille bei Adipositas, Chancen und Risiken der Tablette, die ab kommender Woche zugelassen ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.